Ja, die heutige Predigt handelt auch vom Vertrauen, das wir auf Gott haben können. Allerdings möchte ich das von einer Seite beleuchten, die in unserer Glaubensgemeinschaft bereits zu großen Kontroversen geführt hat und die in unserer Gemeinschaft im vergangenen Jahrhundert abgelehnt wurde. Es ist also keine leichte Kost, die ich heute erzähle, und ich bin auch deswegen etwas verunsichert, ob ich das auch gut hinbekomme. Als Ellen White die Ausführung zu diesem Thema das erste Mal hörte, schrieb sie 1898: Als Bruder Wegener diese Gedanken in Minneapolis hervorbrachte, war es die erste deutliche Lehre zu diesem Thema, die ich aus menschlichem Munde gehört hatte, ausgenommen die Unterredungen zwischen mir und meinem Mann. Ich hatte zu mir selbst gesagt, das ist so, weil Gott es mir in Visionen gezeigt hat, dass ich es so deutlich sehe. Und Sie können es nicht sehen, weil es Ihnen nicht präsentiert wurde wie mir. Und als jemand anders es präsentierte, sagte jede Faser in meinem Herzen Amen. Insgesamt finden sich etwa 200 bestätigende Zitate von Ellen White zu der Botschaft, die ich heute ansprechen möchte. Lediglich zum Mitternachtsruf von 1844, in der Ellen White erstmals die Visionen hatte, nach der Enttäuschung, als Jesus nicht wiederkam, dass die Gläubigen nicht aufgeben sollen und dass Gott ihnen neues Licht schenken wird, gibt es genauso viele Texte von ihr. Es geht um die sogenannte Botschaft von 1888, Gerechtigkeit aus Glauben, damals gepredigt von Alonzo T. Jones und Dr. E. J. Wegener. 4 Jahre nach der ersten Verkündigung schrieb Ellen White: Wir sind gerade in der Prüfungszeit. Der laute Ruf des dritten Engels und die Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, des sündenvergebenden Erretters, haben bereits begonnen. Dies ist der Anfang des Lichtes des Engels, dessen Herrlichkeit die ganze Erde füllen soll. Und 2 Jahre später schreibt sie: Gott beabsichtigte, dass Wächter sich aufmachen sollten und mit vereinten Stimmen eine entschiedene Botschaft verkünden. Dann würde das starke, helle Licht des anderen Engels, der mit großer Macht vom Himmel herabkommt, die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt haben. Wir sind Jahre zurück. Es gibt mindestens 2 Gründe, warum wir heute die Botschaft studieren sollten. Erstens, viele Texte von Ellen White sind erst vor dem Hintergrund der Botschaft von 1888 zu verstehen. Sie sagte, das ist der Beginn der dritten Engelsbotschaft, und ging davon aus, dass, wenn diese Botschaft angenommen würde, Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkäme. Später schreibt sie dann auch im Rückblick, dass die Botschaft leider mit all den damit einhergehenden Konsequenzen verworfen wurde. Und wenn man diese Texte von Ellen White ungeachtet dieser Entwicklung liest, ergeben sie keinen Sinn. Und der zweite Grund, warum dieses Thema so wichtig ist, ist die Wiederkunft Jesu. Für alle, die sich mit diesem Thema befassen und die Zeichen der Endzeit studiert haben, gilt zu Recht, wie ich meine, als letztes Zeichen, dass Jesus wiederkommt, dass das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Und so gilt der berechtigte Aufruf an alle Gläubigen, die sich nach der Wiederkunft Jesu sehen, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen. Es gibt aber noch eine Bedingung, die wir in der Bibel lesen, die erfüllt sein muss, wenn Jesus wiederkommt. Und die lesen wir in Offenbarung, im letzten Vers der dritten Engelsbotschaft. In Offenbarung 14,12 lesen wir: Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Wenn wir uns danach sehnen, dass Jesus wiederkommt, dann sollen wir danach streben, den Glauben Jesu anzunehmen und mit seiner Hilfe die Gebote zu halten. Das war, denke ich, auch Thema unserer heutigen Bibellektion. Wir sollen unser Leben ganz dem Herrn übergeben, jeden Tag, und uns von der Welt mit ihren Versuchungen innerlich absondern und uns heiligen. Und genau darum geht es in der Botschaft von 1888. Bevor ich auf die Predigt genauer eingehe, kurz ein paar Worte zu mir, auch damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich muss leider feststellen, dass Jesus bei mir noch nicht in allen Bereichen meines Lebens das Sagen hat, beziehungsweise nicht immer. etwa in Situationen, in denen ich mich ärgere oder wenn ich unzufrieden bin mit den Umständen. Aber ich erfahre auch, wie liebevoll, gnädig und wunderbar Gott an mir wirkt und mir die Möglichkeit gibt, ihn besser kennenzulernen, mich ihm zu öffnen und mich von ihm ändern zu lassen. Ich bin also noch nicht am Ziel, was die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben angeht. Und ich erlebe jede Predigt, jede Andacht und Bibellektion, die ich halte, als Segen und bin sicher, Gott nutzt es, um die Inhalte tiefer auch in mir zu verankern und um mich zu verändern. Und bei der Botschaft von 1888 trifft Wahrheit, die ich so lieben gelernt habe, mit persönlichem Leben zusammen. Und mit persönlichem Leben meine ich wirklich den ganz persönlichen Teil des Lebens, in dem ich und viele Geschwister so unglücklich darüber sind, wenn fleischliche Gesinnungen, ich-bezogene Wut, Zweifel und andere Aspekte Überhand gewinnen und wir das Gefühl haben, uns von Gott zu entfernen. Und das ist, denke ich, der Ausdruck des eingeschlagenen Weges, die Botschaft über die Gerechtigkeit aus Glauben umzusetzen. Worum geht es in der Botschaft von 1888? Der erste Teil der Botschaft, Gerechtigkeit aus Glauben, also Gerechtigkeit allein durch den Glauben an unseren Erlöser Jesus Christus und nicht durch Werke, dürfte bei uns keinen Widerstand hervorrufen. Das ist genau das, was wir derzeit im Galaterbrief studieren und wovon wir aus gutem Grund überzeugt sind. Der zweite Teil, der in der Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben enthalten ist, ist aber derjenige, der von der Gemeinde damals abgelehnt wurde und dazu führte, dass die beiden Verkündiger, Jones und Wegener, massiv über 10 Jahre lang quasi verfolgt und ausgeschlossen wurden, als sie ihre Botschaft damals weiter predigten. Was rief diese Empörung und Ablehnung hervor? Die Botschaft, dass wir durch den Glauben Jesu gerecht sein können. Und wenn das noch nicht prägnant genug formuliert sein sollte, es besagt, dass es in der letzten Zeit tatsächlich Übrige geben wird, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu bewahren. So ist uns in der Schrift gesagt, dass nachdem der hohe priesterliche Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum beendet ist und die Gnadenzeit endet, die Übrigen eine Zeit lang ohne den sündenvergebenen Mittlerdienst Jesu auskommen werden. Dies bedeutet keinesfalls, dass sie ohne den Erlöser Jesus Christus auskommen werden, der in ihnen wirkt und der am Ende auch ihre Stelle vor Gericht einnehmen wird. Es wurde auch an keiner Stelle behauptet, dass diese Übrigen den vergebenen Mittlerdienst Jesu nie in Anspruch genommen hätten, dass sie also nie gesündigt haben. Sondern es wird gesagt, dass die Übrigen in der letzten Zeit von Gott auf besondere Art zubereitet. Schließlich werden sie auch besonders schlimme Umstände haben, das Siegel Gottes empfangen und eine gewisse Zeit sündlos leben werden. Solange es aber nur die Übrigen nach Versiegelung durch Gott betrifft, können wir das vielleicht akzeptieren, dass diese eine kurze Zeit lang sündlos leben werden. Um aber wirklich deutlich zu machen, welche Brisanz dieses Thema hat, möchte ich euch das nun auch erklären, aus welchen Gründen das so bedenklich ist und warum es für viele so empörend war.
Du musst ein bisschen näher hin, ein bisschen lauter sprechen, wir sind schon ganz am Ausstocken.
Tut mir leid. Ich entschuldige mich für die technischen Probleme. Die Botschaft von 1888 besagt in letzter Konsequenz, dass es uns möglich sein wird, wenn wir den Glauben Jesu bewahren und mit Paulus sagen können, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, sündlos zu leben. Diese Feststellung ruft aus verschiedenen Gründen Zweifel oder Ablehnung hervor. Erstens, wird hier etwa behauptet, dass wir Christus irgendwann nicht mehr brauchen sollten? Das wäre zu Recht ein Unding und Selbstüberhebung. Das ist aber nicht, was hier zum Ausdruck kommt. Im Gegenteil, es ist gesagt, dass uns dies natürlich nur mit Christus und seiner Gesinnung, der in uns lebt, möglich ist, weil wir unser Ich gekreuzigt haben. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer das in Abrede stellt, dem sollten wir nicht glauben. Zweitens, wird hier etwa gesagt, dass es Menschen geben wird, die ohne Sünde sind? Es steht geschrieben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das kann also nicht sein und wurde auch nicht gesagt. Was aber gesagt wurde, ist, dass es uns durch Gottes Hilfe, wenn wir ihn wirken lassen, möglich sein wird, dass wir nicht sündigen. Wenn Jesus in uns lebt, ist es uns möglich, nicht zu sündigen, etwas, das vorher wahrhaft unmöglich war. Es wird also gesagt, dass wahr ist, was Jesus in Johannes 8,36 sagte, nämlich, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. In dem Gespräch, in dem Jesus dies einigen Jüngern bzw. Juden erklärte, wird ein Prozess ausgedrückt. Vom Jünger, der das Wort Gottes studiert, zum Jünger, der die Wahrheit erkennt, zu dem Jünger, der wirklich frei ist. Und die Wahrheit ist, denke ich, Gott und seine verändernde Kraft, seine aufopfernde Liebe für sich in Anspruch zu nehmen. Mit den Worten Ellen Whites: Der Herr hat aus seiner herrlichen Gnade durch Wegener und Jones seinem Volk eine enorm wertvolle Botschaft gegeben. Diese Botschaft war dazu gedacht, den Erlöser, das Opferlamm für die Sünden der ganzen Welt, vor den Augen aller noch mehr hervorzuheben. Sie stellt die Rechtfertigung aus Glauben als eine Gewissheit dar. Sie lädt die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi zu empfangen, welche sich in Gehorsam zu allen Geboten ausdrückt. Heißt das nun, dass wir sündlos sein müssen, um gerettet zu werden? Nein, natürlich nicht. Johannes schreibt: Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündiget. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Wir brauchen uns also nicht zu ängstigen, heute nicht erlöst zu sein, wenn wir die Hand unseres Retters ergreifen, so wie wir sind. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und spricht dann weiter: Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Erst kommt die Erquickung und die Befreiung, und dann sollen und können wir lernen und uns verändern lassen. Bei mir persönlich war übermäßiges Essen etwa bei Frust und der Umgang mit Frust allgemein echt ein Problem. Es hat mich fertig gemacht. Ich habe das Rauchen aufgehört, das Trinken und anderes. Beim Rauchen habe ich lange gebraucht, aber ich wusste immer, ich schaffe das. Als ich noch die Zigarette in der Hand hatte, habe ich den Leuten gesagt, ja, ich bin praktisch schon nicht Raucher, hör auf. Beim Thema Essen war das leider nicht so. Viele Enttäuschungen, und auch weil man beim Rauchen, also beim Essen nicht so wie beim Rauchen null sagen kann, haben irgendwann dazu geführt, dass ich im Kopf hatte, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, mäßig und in allen Situationen angemessen mich zu ernähren. Erst durch das Studium zu dieser Predigt und weil auch andere begonnen haben, wunderbar zu predigen über dieses Thema, habe ich verstanden, dass nicht ich es bin, der es schaffen muss, sondern dass ich Gott wirken lassen muss. Jesus in mein Herz einlassen, weil Gott es ist, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Er ist Gott, dem nichts unmöglich ist. Erst jetzt habe ich wirklich Hoffnung und das Ziel, Gott an erster Stelle zu setzen und ihn wirken zu lassen. Dieses Ziel hatte ich vorher auch schon irgendwo. Zum Beispiel habe ich das Lied »Mein Leben gegeben für den Herrn der Welt« ehrlich mitgesungen. Aber es war trotzdem immer der Gedanke da, ich muss das oder das schaffen. Und auch, obwohl ich immer tiefere Liebe zu Gott entwickelt habe, als ich ihn noch besser kennenlernte, war da der Vorbehalt in mir drin, immer wieder, kann ich wirklich die Kontrolle über mein Leben abgeben? Ich habe jetzt erst verstanden, dass es Gott ist, der für mich die unlösbaren Probleme lösen wird. Und dass wenn ich ihn in mir wirken lasse und durch mich, ich überhaupt erst die Möglichkeit habe, frei zu sein, weil ich die Kontrolle vorher nie hatte. Es waren immer irgendwelche Zwänge oder andere Dinge, die mich bewegt haben, irgendwas zu machen, wo ich gar nicht selbst bestimmt habe. Ich persönlich denke, er ist der gute Gott, der würdig ist, das Steuer zu übernehmen und dem wir auch vertrauen können. Noch ein kritischer Aspekt, der gegen die Botschaft von 1888 genannt wurde. Es wird gesagt, dass Jones und Wegener abgefallen sind, und dies wird auch als Grund aufgeführt, warum die Botschaft von 1888 nicht korrekt sein kann. Ich meine aber, man kann aus dem Abfall eines Verkündigers der Wahrheit nicht auf die Falschheit der Botschaft schließen, sondern man muss die Botschaft selber prüfen und das Gute behalten. Ellen White bestätigte das vielfach und schreibt zum Beispiel, die Sünde des Boten Gottes würde Satan zum Jubeln veranlassen und diejenigen, die Botschaft und Boten verworfen haben, würden triumphieren. Und was auch noch mit dem Thema zusammenhängt, ob es denn Gott wirklich möglich ist, uns zu einem sündlosen Leben zu befähigen. Es wird in der Christenheit, in der weltweiten Christenheit, in vielen Denominationen angezweifelt, dass Jesus wirklich einer von uns wurde. Mit fleischlicher Natur, dass er auch hätte scheitern können. Dass als der Dienst Jesu praktisch nicht nur ein Theaterstück war, pro forma abgewickelt, sondern dass er wirklich von Satan versucht wurde, dass er litt und überwand und Sieger blieb und dass er wirklich ein Vorbild für uns sein kann. Jesus entledigte sich vollkommen seiner Göttlichkeit und wurde ganz Mensch. So konnte er, durch den alles geschaffen ist und der das Leben ist, sagen, der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Was sagt die Bibel im Römerbrief? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen verdammte die Sünde im Fleisch. Das Wort Gleichgestalt bedeutet nicht nur äußere Erscheinung, sodass es nur aussah, als hätte Jesus echt ganz normales sündiges Fleisch, dass es in Wirklichkeit aber gar nicht so war. Jesu Körper war wirklich menschlich, er wurde Mensch. In Philipper 2,7 lesen wir auch, dass er in der Gestalt des Menschen ward. Und dieses Wort, was in diesem Vers genannt wird, dass er zu uns kam und sich allem entledigte, bedeutet, ist dasselbe Wort, das auch in Römer verwendet wird, die Gestalt des sündigen Fleisches. Jesus wurde Mensch, er war also Mensch und nahm auch das sündige Fleisch an, damit er die Sünde im Fleisch verdamme, damit die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns erfüllt werde. Er kam, um die Sünde im Fleisch zu besiegen. Und obwohl er sündlos war, nahm er die sündige Natur auf. Aber er hatte in keinem Augenblick eine sündigende Natur. Er hatte zwar alle Schwachheit und sündhafte Neigung, aber er blieb ohne Sünde. Jesus ist also nicht nur unser Retter, sondern auch unser Vorbild. Er ist unser Vorbild in allen Bereichen. Er besaß volle Manneskraft. Wenn er enttäuscht wurde oder wenn ihn jemand missachtet hatte, wurde er enttäuscht und so weiter. Also er hatte dieselben Empfindungen wie wir. Und was Jesus vollbracht hat, kann er, wenn wir ihn lassen, auch in uns bewirken. Mich hat gerade abgelenkt, dass ich den Vers Philipper 2,7 nicht parat hatte. Und ich denke mal, den sollten wir vielleicht auch ganz kurz lesen. Nur der Vollständigkeit halber, der ist mir hier entwischt. Ich lese genau diesen Vers, Philipper 2,7. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erfunden. Und wie Jesus über sich selbst sagte, der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke, so sagt er auch zu uns, bleibet in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das kann auch eine Erklärung dafür sein, dass viele zurückgewiesen werden, die sagen werden, Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Wir können von uns aus nicht das Gesetz und die Anforderungen erfüllen. Es muss Gott in uns sein, der dies tut. Alles, was die übrigen am Ende vorzubringen haben, ist das Werk, das Jesus in ihnen gewirkt hat. Sie selber aus sich selber heraus haben nichts zu bieten. Sie werden nicht sagen können, ich habe dies oder jenes getan. Und wir haben in der Bibel viele Stellen, die uns zeigen, dass Gott es ist, der es uns ermöglichen möchte, ihn zu lieben, seine Gebote zu halten, der die Macht hat, uns vor Fehltritt zu bewahren. Wir finden das im Alten Testament, zum Beispiel in 5. Mose. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, sodass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Und wir finden es auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Judasbrief 24, denn dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt und vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. In der Wirtschaft formulieren Konzerne, um erfolgreich zu sein, sogenannte Visionen, also große und übergeordnete Unternehmensziele. Dieses Prinzip wurde auch in Glaubensfragen angewandt. Think big, nehme dir Großes vor, wie Ben Carson, der bekannte adventistische Hirnchirurg, es in einem Buch formulierte. Und er konnte sich Großes vornehmen, weil er gelernt hatte, Großes von Gott zu erwarten. Und was uns 1888 erstmals verkündet wurde, ist, dass das, was die Schrift sagt, wirklich wahr ist. Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und dass, wie Jesus sagte, wenn wir Glauben haben, wie ein Senfkorn, uns nichts unmöglich sein wird. Und dass wir wirklich freigemacht werden von Jesus. Zurück zur Botschaft von 1888. Besagt das, dass wir durch Gottes Hilfe und indem Jesus Christus in uns lebt, Sünde lassen können. So ein herrliches Ziel ist uns gegeben. Wie gesagt, das ist ohne ihn nicht möglich. Jesus sagte, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und die Botschaft von 1888, Gerechtigkeit aus Glauben, besagt, dass wenn wir glauben und Jesus in uns aufgenommen haben, dass wir dies auch umsetzen können. Das, was ohne Jesus unmöglich war, mit seiner Hilfe wird es möglich. Nicht, dass wir verloren sind, wenn wir nicht vollkommen sind, aber dass wir durch Jesus Christus befähigt sind dazu. Und es bedarf natürlich sicherlich einer Entwicklung, dass wir wachsen in der Wahrheit und im Glauben. Denn wer außer Paulus kann wirklich sagen, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aber ich möchte dieses große Ziel, das Gott uns eröffnet hat, nicht mehr aus den Augen verlieren oder ignorieren oder abtun. Und wenn ich mir das wirklich vor Augen halte, werde ich von Vorfreude und Hoffnung erfüllt. Das hat mich auch mal erinnert an die Vision, die wir heute Morgen gelesen haben vom himmlischen Jerusalem. Diese Hoffnung, die wirklich echt da ist. Jesus gab uns einen Missionsauftrag. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und auch wir selber, denke ich, sollten versuchen, durch seine Hilfe alles zu halten, was er uns geboten hat. Und wer weiß, in einer Zeit, in der Predigen nicht mehr möglich sein wird, wird das vielleicht die einzige Art sein, das Evangelium zu verkünden. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Im Namen Jesu. Amen.